Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Ja, Dennis, ich freue mich, heute endlich wieder aufnehmen.
Ja, es ist schon dunkel draußen, wir sind heute ein bisschen später dran, aber ich denke, das Ding schaukeln wir. Wie sieht's bei dir aus im Auenland-Stadion?
Sieht gut aus, ja. Ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich eine kleine Anekdote aus der Praxis loswerden will. Die ist leider nicht so ganz appetitlich, aber ich fange mal damit an.
Guter Start in die Folge.
Ja, wir haben die Situation bei uns, wenn man in das Gebäude reinkommt, dann ist das Treppenhaus erstmal recht gruselig. Das ist halt
bei euch in der Praxis,
aus den 70er Jahren. Mhm. Genau, vom ganzen Gebäude, ja. Mhm. Aus den 70er Jahren, dann ist es sehr dunkel, es ist zugig und so. Und es gab in der Vergangenheit es öfter mal, dass da auch Obdachlose drin übernachtet haben. Mhm. Das soll Geschichte sein. Seitdem ich da bin, habe ich nichts beobachtet. Aber letztens meinte meine Kollegin so, ja, riecht ja ein bisschen komisch im Treppenhaus, ne? Und dann, an dem Abend bin ich dann auch nach Hause gegangen durchs Treppenhaus so und dachte so, puh, das riecht aber echt ein bisschen komisch, ne? Und am nächsten Tag wieder rein in die Praxis, waren überall Fenster auf, ich habe nichts mehr wahrgenommen. Und an dem Tag kam zufälligerweise ein Heizungsinstallateur, weil der noch eine kleine Schraube, ein kleines Ventil austauschen musste. Ja. Und dann kam meine Kollegin nochmal und sagte, mir, wenn gerade der Heizungsmensch da ist, sag ihm doch mal, er soll da mal auf dem Flur gucken. Ich glaube, da läuft irgendwas aus, so, ne? Da ist ja irgendwas so. Und wir haben nämlich im Flur uralte Toiletten noch drin. Die sind, ich weiß nicht, wann die jemals benutzt wurden, aber seitdem wir da sind.
Kurze Frage, also im Flur bei dir in der Praxis, nicht im Flur im nee, Haus?
Doch, falsch ausgedrückt, im Treppenhaus haben wir die Toiletten noch. Exakt. Ja. Das sind nicht unsere Toiletten, da sind welche installiert, die könnte man nutzen. Ich habe aber keinen Schlüssel dafür und auch kein anderer. Ne? Also die sind einfach so eine Toilette wie bei Harry Potter, weißt du, so, wo ja, irgendwelche Gruselgestalten abhängen und so. Ja. Genau. Jedenfalls sagte sie, ja, guck doch mal, da läuft irgendwas raus oder sowas, ne? Und dann habe ich mit den Heizungstypen geschnappt und dann sind wir ins Treppenhaus gegangen und da war halt dann echt eine Lache vor den Toiletten, ne? Da lief irgendwas und es roch halt nach Urin. Und ich drehe mich dann so um und sag, ey, hier hat jemand hingepisst. Da hat echt jemand hingepisst. Ich dachte, da hat jemand ins Treppenhaus gestrollt, ne? So von wegen irgendein Obdachloser oder aus Protest irgendwer, auf den Nachbarn oder so.
Wahrscheinlich der Vorgänger, den du die Praxis mal nicht gemacht hast.
Ja, genau, der Zahnarzt, der vorher drin war. Und ich so Lappen genommen, aufgewischt, wie man das als guter Chef so macht. Und kurze Zeit später war da schon wieder was da, ne? Und dann meinte der Heizungsmensch, okay, vielleicht fahre ich mal schnell einen Schlüssel holen für die Toiletten, weil es kann sein, dass da irgendwas überläuft und so, ne? Ja. Dann ist er halt wieder in seinen Wagen gestiegen, schnell mit quietschenden Reifen vom Hof gefahren, kam halt in Windeseile wieder, hat die Tür dort aufgeschlossen und es war echt ein Bild des Grauens. Knöcheltief standen da die Fäkalien drin, ne? No. Und sind irgendwie von unten hochgedrückt, so wurde mir das gesagt, und halt bei uns im ersten Stock übergelaufen. Ja, so sah es aus. Das war auf jeden Fall kein appetitlicher Anblick.
Big up an diesen Klempner. Ist das ein Externer gewesen oder ist der für das Haus verantwortlich?
Extern, also von der Vermieterfirma. Die haben den engagiert. Ah, ja, okay. Ist eine externe Firma, ja. Ja, ja. Den habe ich seitdem auch nie wieder gesehen.
Okay. Und dann hat der irgendwie Schaufel und einen Eimer genommen und dann ging's los, oder hat der Klempnerei-Röhrig angerufen?
Ja, wer das gemacht hat, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat er das Problem beseitigt. Am nächsten Tag war alles tippitoppi, nichts mehr gerochen und ist seitdem auch nie wieder aufgetreten.
Oh Gott, Gott bewahre, ey. Ja.
Ja. Auf jeden Fall gruselig.
Also ja, was ein Glück, dass es nicht bei dir in deiner Praxis ist und freitagsabends geht da was hoch und montags
kommst du in die Praxis.
Ja, gut, okay.
Ja, So viel dazu.
Ja, crazy.
Gab es bei dir auch irgendwelche Happenings?
Also, ich bin ja immer noch bei meiner Baustelle zugange, aber da möchte ich jetzt nicht weiter ausholen, sonst flattern mir die Nerven hier gleich weg. Habe ich mir vorgenommen, werde ich nur noch positive Neuigkeiten berichten. Aber eine etwas andere versicherungs- bzw. berufspolitische Nachricht wollte ich nochmal hier in den Orbit schießen. Und zwar habe ich eine Patientin, also ich arbeite ja in Hamburg, ich habe eine Patientin, die bei der AOK Baden-Württemberg versichert ist, aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Heimat, die da rund um Freiburg ist. Und ich habe bis dato gedacht, so die AOKs sind in der Osteopathiebezuschussung eigentlich unisono ähnlich und gleich und bezuschussen auf jeden Fall etwas zu dem, was man in Rechnung stellt. Und
ja, falsch gedacht, kann ich hier gar nicht sagen. Ja.
Aber, also es ist jetzt nie so gewesen, dass die das proaktiv bei mir eine Patientin bei mir eingefragt hat oder angefragt hat, sondern gesagt hat, ja, meine Kasse übernimmt was. Und dann hat sie jetzt die Rechnung vom letzten Jahr da eingereicht und siehe da, die AOK Baden-Württemberg stellt sich quer und hier so ein, ich habe dann Kontakt mit meinem Berufsverband aufgenommen, weil es dann irgendwie so hieß, ja, es müssen bestimmte Heilmittelerbringer sein, zugelassene Heilmittelerbringer und sowas. Und ich dachte, ja, ich habe ja alle Voraussetzungen dafür. Ich bin ja Heilpraktiker, ich bin Osteopath mit diesen 1000, was weiß ich, wie viel Stunden. Und ich habe diese Kassenzulassung und weiß der Kuckuck was alles. Und siehe da, ich praktiziere aber in einer aus deren Sicht Privatpraxis. Das heißt, ich habe keine Kassenzulassung für zum Beispiel Physiotherapie oder Orthopädie. Also ich habe keinen Kassensitz. Und da meine Praxis nicht kassenzertifiziert ist, bezuschusst die AOK Baden-Württemberg jetzt keine Osteopathie in meinem Sinne. So, und jetzt bleibt diese Dame leider Gottes auf dem gezahlten Sitzen, was ich echt unglücklich finde. Und sie macht mir da auch glücklicherweise keinen Vorwurf, weil sie es am Ende des Tages auch selber hätte erfragen müssen. Das ist bei mir auch klar so kolportiert. Aber das fand ich schon ein bisschen crazy, weil hier die AOK Hamburg, Rheinland-Pfalz und wie die alle heißen, da gab es nie irgendwie Themen. Aber du hast vorhin schon bejahend genickt. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht?
Ja, ich finde, du solltest am besten gar nicht so laut darüber sprechen, so öffentlich hier. Nachher spricht sich das rum. Das ist so eine komische Politik, die es gibt so eine Krankenkasse für Landwirte und so. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber bei denen ist es komischerweise genauso geregelt. Die erstatten Osteopathie, aber auch nur dann, wenn du zusätzlich auch halt so eine Kassenzulassung hast, wie als Physiotherapeut oder als Arzt, ne? Genauso wie du es eben beschrieben hast. Mhm. Was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist, weil du als Physiotherapeut ja Osteopathie gar nicht anwenden darfst, so gesehen, ne? Und nur, wie wir schon in der ersten Folge besprochen haben, als Arzt oder als HP. Und das ist irgendwie ganz komische Praxis, muss man sagen. Das ist halt, naja, ich denke halt jetzt einfach mal zur Vermeidung, dass die das erstatten.
Ja, also
Verschwörungstheorie dazu.
Wenn Menschen, die sich für Osteopathie interessieren, dieses hier hören, setzt euch bitte intensiv mit eurer Krankenkasse im Vorfeld vor einer Behandlung auseinander und lasst euch genau erklären, unter welchen Umständen und was da ein Osteopath oder eine Osteopathin vorweisen muss, damit das abgerechnet wird. Also wir haben, ich glaube, knapp 100 Krankenkassen und gefühlt hat jede Kasse ihr eigenes Ding und es grenzt an Schikane. Mehr will ich da jetzt auch nicht so sagen, aber andersherum können wir ja auch, was wir durch die letzte Folge auch beschrieben haben, können wir auch glücklich sein, dass wir überhaupt bezuschusst werden. Von daher sollte man an diesem Ast vielleicht auch gar nicht so sehr sägen. Aber es ist schon erstaunlich, mit welchen Begründungen oder nach welchen Kriterien die einzelnen Kassen da gehen.
Ja, und du hast die Patienten angesprochen. Nochmal einmal an alle Osteopathinnen und Osteopathen. Sorgt dafür, dass ihr die Leute vorher aufklärt oder einen Behandlungsvertrag aufsetzt, dass das grundsätzlich eine Privatleistung ist, dass man als Patientin oder als Patient auf jeden Fall zahlen muss, egal oder unabhängig davon, ob die Kasse das erstattet oder nicht. So ist ja die Definition von dem, was wir machen.
Das stimmt, ja.
Und da gibt's halt auch keine langen Gesichter hinterher.
Das stimmt, ja.
Dazu möchte ich noch einmal Heinz Strunk zitieren, der gesagt hat, Ratenzahlung bedeutet nicht, dass ich rate, wann sie zahlt.
Hui, nicht schlecht.
Den habe ich mir gemerkt. Ja.
Und ansonsten noch eine positive, bemerkenswerte Geschichte aus dieser Woche. Und zwar hat mich eine 84-jährige Frau angerufen, die mir am Telefon sagte, ja, Jakobs, endlich habe ich sie wiedergefunden. Vor 5 Jahren war ich bei Ihnen in Behandlung und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott. Und ich hatte 13 Jahre lang Hexenschuss und da war ich einmal bei Ihnen und jetzt habe ich das nicht mehr. Und jetzt ist mein 87-jähriger Mann am Spinalkanal operiert worden, der kann nicht mehr so gut gehen und den möchte ich jetzt zu Ihnen schicken. Und ich habe schon ganz vorsichtig gesagt, ist total lieb, aber Physiotherapie ist da, glaube ich, auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig und sagte, ja, ihr, also kommt aus Schleswig-Holstein, Gruß an Schleswig-Holstein, ihr könnt mit Sicherheit ganz viel, aber nee, diese Physios kommen hier nicht weiter, ich möchte sie unbedingt mal zu Ihnen schicken. Und ich habe auch schon gesehen, dass man bei Ihnen online einen Termin buchen kann. Das werde ich wohl machen. Und dann habe ich bei Google Earth nach der Parkplatzsituation bei ihrer Praxis Ausschau gehalten. Die war jetzt eher erbärmlich. Und dann habe ich mir überlegt, fahre ich meinen Mann bis vor ihre Praxis und fahre so lange um den Häuserblock, bis sie fertig sind. Und dann sammle ich den wieder ein.
Und das ist wahre Liebe im Alter.
Ja, total. Also, und auch wie pfiffig, smart und up-to-date diese 84-jährige Frau ist, die mit Google Earth und meinem Online-Buchungssystem und mit Google mich wiedergefunden hat und so weiter und so fort. Also ziehe ich echt meinen Hut vor. Und diesen Pragmatismus dann einfach so lange im Kreis zu fahren, bis der Mann dann von mir fertig behandelt ist. Also Hut ab. Da muss ich mir auf jeden Fall was Gutes einfallen lassen, dass ich dem Mann ein bisschen helfen kann. Naja, das sind so die Anekdoten aus meiner vergangenen Woche.
Ja, cool. Ja, so spielt das Leben. Auf jeden Fall interessant. Also ich finde gerade auch ältere Leute können auch echt manchmal sehr inspirierend sein, was sie einem so erzählen, was die erlebt haben und wie die noch so drauf sind und so. Da kann man echt manchmal was von lernen.
Definitiv.
Wollen wir zum Thema kommen, Dennis?
Ja, klar.
So ein bisschen, ne?
Führ uns doch mal in das Thema ein.
Unser heutiges Thema ist der Placebo-Effekt. Das ist so ein bisschen so ein Steckenpferd von mir, weil ich mich immer sehr viel mit der Evolutionsmedizin beschäftigt habe und ich so diese Placebo-Antwort so als Teil dieser Evolutionsmedizin sehe, weil das was, sage ich mal, was sehr Uriges, was sehr in uns Steckendes ist, was bestimmte physiologische Kaskaden im menschlichen Körper in Gang setzt, dass wir uns quasi selber heilen oder selber regenerieren. Und ich dachte mal, wir fangen damit an und hatte dir im Vorfeld ja gesagt, dass wir uns ein paar Placebo-Stories oder ein paar Placebo-Anekdoten raussuchen, wie wir das so erlebt haben im Alltag, was es auch für krasse Effekte haben kann. Mhm. Und ich würde mal sagen, dass ich anfange, so ein bisschen zu erzählen, was das so ist, dieser Placebo-Effekt. Und zwar habe ich da früher schon immer viel zu recherchiert und bin auf den Placebo-Forscher Ted Kupchok gestoßen. Der ist von der Medical Harvard School, also auf jeden Fall, oder Harvard Medical School, also auf jeden Fall ein großer Typ. Und wenn man was dazu liest, gerade zur praktischen Anwendung zum Thema Placebo, dann stößt man eigentlich immer wieder auf den Typen. Mhm. Und ich habe mal so frei übersetzt aus seiner Schrift Placebo in Medicine von 2015. Und er sagt da, Placebo-Effekte sind Symptomverbesserungen bei Patienten, die auf ihre Teilnahme an der therapeutischen Begegnung zurückzuführen sind, mit all seinen Ritualen, Symbolen und Interaktionen. Diese Wirkungen werden durch Kontext- oder Umgebungsfaktoren ausgelöst und treten in Kraft, sowohl bei medizinischen Eingriffen ohne therapeutische Wirksamkeit, als auch bei solchen mit nachgewiesener Wirksamkeit. Mhm. Dies beinhaltet bei der Gesundheitsfürsorge das Drumherum, die Einstellung des Patienten, das emotionale und kognitive Engagement des Behandlers sowie das empathische und intime Zuhören und, jetzt kommen wir als Osteopathen wieder ins Spiel, das Auflegen der Hände. Mhm.
Erschreckend viel, was da zu unserer Arbeit passt, ne?
Eigentlich alles, ne? Mhm. Und ich hoffe, das kommt auch in der Folge so ein bisschen rüber, dass wir Osteopathen auf der Ebene richtig weit vorne sind. Und das möchte ich jetzt nicht als was Negatives darstellen, sondern ich finde, es muss ein Umdenken stattfinden. Man hört ja immer Placebo so im negativen Kontext eigentlich so, ne? Ja, ja, hier Kügelchen oder dieses oder jenes wirkt nur, ja, aber es wirkt nur der Placebo-Effekt. Mhm. Das kann in bestimmten Bereichen was Negatives sein, aber so diese ganzen Faktoren, von denen ich eben gesprochen habe, man spricht auch gerne von Kontextfaktoren oder Umwelteinflüssen und so, die alle auch super wichtig sind und auch teilweise genauso wichtig sind wie die Wirksamkeit des Medikaments, ne? Dazu vielleicht auch nochmal eine Studie, wo der Kapschuk, glaube ich, auch mit dabei war. Wenn ich da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen will.
Aber
da wurde eine Studie gemacht zum Thema Placebo und Treptan bei Migräne. Also Maxalt heißt das Medikament. Das ist halt ein seit wahrscheinlich mehreren Jahrzehnten adäquates, erprobtes Mittel bei Migräne, wo man weiß, das funktioniert. Und die haben eine Gruppe genommen mit Migränepatienten und die haben einmal ein Placebo bekommen. Da stand aber drauf, das hier ist jetzt das wirksame Medikament, also dieses Maxalt. Und diese Gruppe hatten eine 30-prozentige Symptomreduktion während der Migräne. Also obwohl nur ein Placebo drin sind, dachten sie aber, es wäre das richtige Medikament und zack, 30% besser. Das ist schon mal nicht so ganz schlecht. Dann haben sie die nächste Gruppe an Patienten genommen. Die haben das richtige Medikament bekommen, also das, was auf jeden Fall wirkt, erwiesenermaßen seit vielen Jahren. Mhm. Aber es stand Placebo drauf. Und auch das hat geholfen zu 38%. Also ein bisschen besser, nicht unbedingt signifikant besser als das Placebo. Ne?
Was ja auch ein bisschen verrückt ist. Ne?
Ja, 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 ja. Also hier sieht man, dass so diese Faktoren, diese Erwartungshaltung als Patient, diese Konditionierung vielleicht auch, dass das auf jeden Fall einen Rieseneffekt hat. Ja? Und dann wird es noch interessanter. Die dritte Gruppe hat das wirksame Medikament bekommen, wo dann auch drauf stand, es ist das wirksame Medikament. Und die Gruppe wurde dann letztendlich um 62% besser. Mhm. Also das hat richtig reingehauen. Und was da ganz gut rüberkommt, ist so eine sehr häufig beobachtete Placebo-Geschichte, dass auch bei wirksamen Medikamenten, also eben auch bei diesen Treptanen, ne, auch da spielt zu 30% so dieser Placebo-Effekt mit. Mhm. Also ne, auch bei wirksamen Medikamenten gibt es ganz viele andere Faktoren und so weiter und so fort, die da auch mit reinspielen.
Da kommen wir gleich noch drauf. Also
da kommen wir gleich noch drauf.
Die Rolle des Behandlers und dessen, was er dem Patient vermittelt, wie wirksam das ist. Ich nehme in meinem Umfeld immer wieder wahr, wie wertgeschätzt sich Menschen fühlen, wenn ein Medikament super teuer ist. Boah, das sind drei Tabletten in der Packung, es kostet 1.000 Euro, das ist hier der heißeste Scheiß. Und dann hilft das Zeug auch immer. Das ist echt crazy.
Ja, ja. Dazu können wir auch gleich einsteigen. Meine Beobachtung war, als ich nämlich parallel als Physio gearbeitet habe und gleichzeitig auch schon als Heilpraktiker, und habe da hauptsächlich so Faszientechniken gemacht, war mir meine Beobachtung, wenn Leute mit einem gewissen Muster zu mir kommen, sage ich jetzt mal typischer Schulterschmerz, linke Seite, dass die in der Osteopathiepraxis oder meiner Faszienbehandlungspraxis damals alle besser geworden waren als in der Physiotherapiepraxis. Wobei ich jetzt behaupten würde, ich habe bei beiden dasselbe gemacht, mir bei beiden gleich viel Mühe gegeben. Mhm. Aufgrund dessen, weil sie in der Osteopathiepraxis erstens mehr Geld zahlen mussten und zweitens ich halt dann doch auch ein bisschen mehr Zeit hatte, also mich auch dem mehr öffnen könnte. Also dass da halt auch so diese beiden Faktoren, Investition des Patienten, Geldfaktor und auch die Zeit und das Zuhören dabei eine Rolle gespielt haben.
Mhm. Bin ich ganz deiner Meinung und KollegInnen von uns treiben das Ganze auch auf die Spitze. Also ich habe in meinem Umfeld oder ich kenne OsteopathInnen, die 250 Euro für eine Stunde aufrufen und man kann im Internet sogar anklicken, wenn man ein besonders schwerer Fall ist, dann ist es, glaube ich, 1,5 Stunden für 320 Euro die Stunde, was ich schon, ich könnte nicht mehr im Spiegel gucken, aber es funktioniert und es scheint allen Beteiligten gut zu gehen damit. Aber ja, die Preispsychologie ist schon ein wirklich spannendes Feld.
Spannendes Feld, ja.
Also was das mit Menschen macht, das finde ich schon enorm. Aber da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal drauf zu. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast einen weiteren Podcast gehört, und zwar vom SWR 2 Wissen. Der Podcast heißt Dr. Placebo, wie Erwartungen gesünder machen. Und das ist jetzt eigentlich einfach nur ein Podcast, der so ein bisschen neutral auf die Sache blickt, jetzt gar nicht irgendwie was verherrlicht oder nicht oder runtermacht, aber sich ein bisschen auch mit Studienlagen beschäftigt. Und eine Sache fand ich ganz interessant, da ist leider jetzt nicht bemittelt worden, von wem die Studie ist und wie das ganze Setting war, aber man hat wohl einer Gruppe von Parkinson-Patienten, die dopaminabhängig sind. Also ganz kurz für unsere Zuschauer oder ZuhörerInnen, die sich damit nicht auskennen, ein großes Problem beim Parkinson ist halt, dass im Gehirn kein Dopamin, kein Hormon Dopamin mehr produziert wird. Und das muss dann therapeutisch, medikamentös zugeführt werden. Das ist der Goldstandard sozusagen. Man versucht erst mit einer niedrigen Dosis anzufangen und dann nimmt aber die Wirksamkeit des Medikaments im Laufe der Zeit ab. Und man erhöht das Ganze, bis man irgendwann so hoch ist, dass es nicht mehr weitergeht. Und dann nennt man das End of Dose. Das ist dann quasi ein unerstrebenswertes Ende dieser Medikamentierung. Und im Zuge der Placebo-Forschung hat man halt diese Parkinson-Patienten genommen und ihnen gesagt, dass man ein stark wirksames dopaminerges Präparat ihnen jetzt verpasst und de facto war kein Dopamin drin. Und man hat ihnen das über eine Zeit lang gegeben und hat dann hinterher gemessen, dass das Gehirn wieder selber Dopamin produziert hat. Das fand ich einen sehr interessanten Effekt. Also
Okay, das hat also den Motor wieder angeworfen.
Scheinbar.
So ungefähr, ja. Kann man sagen, ne?
Ja. Viel tiefer und viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen, aber das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Und es gibt ja wirklich viele ForscherInnen, die sich da hauptberuflich mit auseinandersetzen und versuchen, den Placebo-Effekt immer mehr in den Fokus zu rücken. Und ehrlicherweise, sowohl wir Therapeuten und Therapeutinnen als auch die Schulmedizin hat, glaube ich, auch ein bisschen Manschetten davor, dass da jetzt am Ende des Tages wirklich bei rumkommt, wenn wir uns alle ein bisschen mehr umeinander bemühen, ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, dass wir dann viele Krankheitsbilder vielleicht durchaus besser heilen könnten. Das würde ja stark an unserer medizinischen Welt rütteln. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch super interessant. Und wenn dann am Ende des Tages dabei rumkommt, dass die Osteopathie oder ich weiß nicht, die Pharmaindustrie in der Dopaminproduktion jahrzehntelang falsch lagen und wir das und das machen sollten und dann geht es den Menschen gut, dann bin ich da absolut dabei. Also dann mache ich eine Eisdiele auf und verkaufe Vanilleeis und so, da habe ich gar kein Problem mit, aber das wäre definitiv doch eine wahnsinnige Entwicklung.
Ja, weil es dieser Placebo-Effekt auch nicht nur so in diesen soften Berufen, so wie bei uns greift, sondern auch tatsächlich eben auch bei den härteren Manschetten, also bei Operationen zum Beispiel auch. Es gibt halt mehrere Studien und auch ein Review dazu, dass Scheinoperationen auch genauso effektiv sein können wie richtige Operationen. Also bei Kniespiegelungen zum Beispiel ist das gemacht worden. Und da muss man sagen, dass halt natürlich so Studien in der Chirurgie nur sehr selten mit Placebo-Gruppen gemacht werden, weil das halt auch ein ziemliches ethisches Dilemma sein könnte, dass man jemanden vorgaukelt, er wäre fake operiert worden.
Natürlich.
Aber gerade zu dem Thema Menisken und Kniespiegelung, da ist das haben die Placebo-Patienten fast besser abgeschnitten, weil die hinterher weniger Schmerz hatten teilweise sogar. Also auch echt krass und das sollte auch wirklich, wie du schon sagtest, zum Umdenken führen. So, ne? Welche Mechanismen bewirken eigentlich eine Heilung? Also ich habe ja schon öfter gesagt, dass wir so ein bisschen noch in dieser 20. Jahrhundertsmedizin so drinstecken, ne? dass wir so in diesem mechanistischen Körperbild sind. Hier wird das weggeschnitten, dann ist das weg und dann ist gut. Mhm. Aber dass halt so immer mehr mit der Forschung, gerade auch so in der Neuroforschung so rauskommt, dass halt ganz viele andere Mechanismen dabei eine Rolle spielen und so. Ne? Und halt eben auch so dieser Placebo-Effekt. Und du hattest das mit dieser körpereigenen Dopaminproduktion beim Parkinson ja angesprochen. Und diese Schmerzhemmung, die passiert, wenn Placebo-Effekt den Körper wieder runterfährt oder den Schmerz reduziert, das ist halt auch sowas aus dem inneren Medizinschrank, wird das immer so gesagt, the body's own drug locker, dass halt im Nervensystem und im Rückenmark so eine endogene, absteigende Schmerzhemmung aktiviert wird. Ne? Also ich finde, das klingt immer ganz gut. Das kann man sich so vorstellen wie Omas starker Hustensaft aus dem Medizinschrank. Also Endorphine und Opioide im eigenen Körper und die sorgen dafür, dass das gedämpft wird. So funktioniert zumindest ein gewisser Teil der Heilung oder der Selbstheilungskräfte oder der Autoregeneration. Und das finde ich ziemlich faszinierend. Ja, wir als Knochenjob-Podcast wollen ja auch unseren Kolleginnen und Kollegen da draußen etwas zur Seite stehen. Deswegen habe ich eine Liste zusammengestellt mit typischen Placebo-Effekt hervorrufenden Situationen, die wir als Behandler nutzen können, um solche Effekte wie den Placebo-Effekt zu verstärken und damit auch eine bessere Heilung oder eine bessere Regeneration unserer Patienten hervorzurufen. Und vielleicht auch für die Patientinnen und Patienten, dass die so ein bisschen gucken können, okay, greift dieser Effekt auch bei mir oder bin ich dafür empfänglich oder bin ich eher einer, der wirklich die beinharte Tablettendröhnung oder die beinharte OP braucht?
Genau, die hören bestimmt unseren Podcast.
Ja, dafür sind wir genau die Richtigen. Ja. Okay, ich habe das so ein bisschen unterteilt, so bezogen auf den Patienten und auch bezogen auf uns Behandler. Und zwar ist es nachgewiesen, dass der Placebo-Effekt stärker wirkt, wenn es auch einen sozialen Support gibt für den Betroffenen, also die Familie, die Peers, also die gleichdenkenden und gleichlebenden Menschen und andere Gruppen vielleicht. Hast du dazu Anekdoten oder hast du dir Gedanken gemacht, wie man das umsetzen kann?
Ich kann euch nur sagen, versucht mal wieder eure Oma anzurufen und hört euch mal an, was die Oma zu euren Themen zu sagen hat. Und versucht eure Familienbande beisammenzuhalten. Ich glaube, wenn ihr da die Möglichkeit habt, das würde auf jeden Fall das Ganze supporten.
Du bist auf dem Oma-Trip anscheinend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Meine Oma ist gerade frisch operiert worden, von daher denke ich gerade viel an sie, ja.
Okay, ja, schön. Ich habe mir dazu auch noch gedacht, dass es in manchen kulturellen Gruppen ja auch sowas gibt wie den Krankenbesuch, dass es da halt auf jeden Fall notwendig ist, dass man nicht, seine Frau alleine zum Arzt schickt, sondern dass man da immer mitkommt, einfach so aus kulturellen Gründen so. Und das spielt da ja auch so ein bisschen rein, ne? Dass man da als Support immer mit dabei ist.
Durchaus.
Ja. Dann hatten wir schon mal ein bisschen das Thema Investition angesprochen, ne? Also dass man als Behandelter sowohl Zeit als auch Geld als auch sein soziales Umfeld wiederum mobilisiert, um in die Behandlung zu investieren und dass das auch mit einem Verstecken.
Da stelle ich auch immer wieder fest. Wie gesagt, wir hatten das Thema Preispsychologie, was auch wirklich nochmal, vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für einen späteren Podcast. Das kann man nämlich wirklich interessanterweise von verschiedenen Seiten beleuchten. Aber absolut, wenn ich lange Probleme mit mir rumschleppe und ich buche mir jetzt einen Termin und bei einem Osteopathen wie dir oder mir gibt es leider auch erst einen Termin in ein paar Wochen, dann freue ich mich regelrecht schon auf diesen Termin, weil das ist so absolut die Me-Time und das lasse ich mir auch was kosten und da kann ich mich mal richtig auskotzen und sagen, das tut weh und das ist scheiße und hier und Stress und sonst wie. Und dann lege ich mich da auf die Bank und dann macht der Osteopath oder die Osteopathin das, was er tut. Und ich glaube, das tut richtig gut.
Ja. Ja. Und was du angesprochen hattest mit den längeren Wartezeiten, ich glaube, dass sowas da auch mit reinspielt. Ja, boah, der Typ muss so gut sein. Der hat so lange Wartezeit, 3 Monate. Mann, oh Mann. Und da kommt auch so ein bisschen so dieses Guru-Bild durch. Ne? Also, dass da jemand, der Guru schlechthin, der spezialisierte Chefarzt oder so, der in seinem abgeschiedenen Kloster oder auf dem Berg ist und dass man da auf sich aufnehmen muss, um da hinzukommen. Man fährt so und so viele Stunden. Das spielt da auch mit rein. Also man sollte sich nach Möglichkeit so eine Art Status auch erarbeiten, würde ich mal sagen. Dann noch als kurze Anekdote bei mir aus dem Alltag. Mhm. Als ich umgezogen war, waren die Praxisschilder noch nicht angeschraubt. Und einige Patienten hatten echt Probleme, die Praxis zu finden. Vielleicht ist das auch ein Placebo-Effekt gewesen. Es ist nicht so leicht, zu mir zu kommen. Wenn man da ist, dann geht es richtig los. Dann kommt die große Heilung.
Ja. Ja, okay. Gut.
Der nächste Punkt wäre, dass die Glaubenssätze und die Einstellungen vom Patienten berücksichtigt werden sollten. Auch wenn man selber als Behandler denkt, dass die vielleicht nicht so günstig sind. Also wenn Patienten in so einem alten Denkmuster sind, so, oh, mein Rücken tut weh, ich darf mich auf gar keinen Fall bewegen, weil mit jeder Bewegung wird es immer nur schlimmer und so.
Ja.
Hast du dazu was?
Nee, muss ich sagen, das ist mir schwergefallen. Also ich glaube, so Chaka, ich kann es schaffen mäßig, dass man sich da durchaus mit Glaubenssätzen so ein bisschen helfen kann. Aber da muss ich tatsächlich sagen, dass das, was ich so im Alltag dann höre, dass ich dazu neige, das dann eher zu entkräften. Also vielleicht muss ich daran auch mal irgendwie arbeiten, aber wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht förderlich, dann versuche ich das rauszunehmen. Aber ja, Placebo-Effekt-mäßig wäre es vielleicht andersrum ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
Ich finde das ziemlich wichtig, so die Patienten in ihren Glaubenssätzen wahrzunehmen. Und ich habe mir auch abgewöhnt, die bekehren zu wollen, dass ich jetzt sage, ja, die und die Vorstellung, die sie da haben, die ist nicht mehr up-to-date mit der aktuellsten Forschung. Das kommt nicht bei jedem Patienten gut an. Ich versuche denen das manchmal schon zu erklären, aber ich versuche die wirklich da abzuholen, wo die so gerade sind und das halt manchmal so umzumünzen. Wenn die jetzt wirklich der Meinung sind, da wären Wirbel rausgesprungen, sage ich mal, oder total, wie sagt man, ausgerenkt oder sowas, da raufen sich ja alle evidenzfixierten Physiotherapeuten die Haare, wenn man von rausgesprungenen Wirbeln springt oder von rausgerutschten Bandscheiben oder sowas. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es nicht unbedingt hilft, wenn man halt sagt, ja, das weiß man nicht genau, was da passiert und dieses und jenes und so, sondern wenn man halt sagt, okay, ja, wir machen das oder rausgesprungenen Wirbeln oder blockierten Wirbeln oder sowas. Das ist ja was ich halt jeden Tag mache, dass ich halt gucke, okay, Bewegung rein, knack und so. Und irgendwas passiert ja da, was da genauso passiert, weiß man ja auch mal nicht so ganz. Und dann sage ich schon, jo, jetzt haben wir den wieder drinne, so ungefähr, ne? Oder zumindest dann, wenn die das hören wollen. Ja. Jetzt haben wir da wieder Bewegung reingebracht. So, also, spreche ich meistens.
Also, schönes Beispiel dazu glaube ich, dass wenn du diesen Glaubenssatz durch einen neuen Glaubenssatz, der plausibler klingt und mit dem ich auch gut arbeiten kann, wenn ich schaffe, das zu ersetzen, dann habe ich als Behandler der oder die Patientin und meinen Prozess gewonnen. Also sprich, gerade bei dem Ausrenken, wenn ich dann sage, so ja, also wenn hier wirklich jetzt ein Wirbel um einen Zentimeter verschoben wäre, dann würden sie jetzt im Rollstuhl sitzen, weil das wäre wahrscheinlich ein Querschnitt dann irgendwie. Und dann machen die immer erst ganz große Augen und dann erkläre ich so, ja, wir vermuten eher, dass es blockiert ist, so dass die Unterdrücke in den Gelenken zu negativ sind und deswegen sich die Beweglichkeit etwas einschränkt. Und durch diesen Manipulationseffekt, den wir gleich machen, versuche ich diesen Unterdruck ein bisschen auszugleichen, die Gelenkspartner kurz ein bisschen voneinander zu bewegen, dann macht das einmal plopp und dann ist wieder in dem normalen Unterdruckbereich und dann kann man sich auch besser bewegen. Und damit bin ich bis jetzt immer so gut gefahren, das finden alle so einleuchtend und das habe ich mir jetzt auch vorher nicht runtergeschrieben, da glaube ich ja selber dran.
Da glaubst du selber dran.
Also, und ja gut, bis jetzt hat es immer ganz gut funktioniert und von daher wäre das so mein Tipp da zu dieser Situation. Also,
okay.
Genau. Also,
klingt gut, werde ich mal.
Ich weiß nicht, wie es in Stade so ist. Also, wenn der Buhr sagt, so, das Ding ist draußen, musst du wieder reindrücken und du sagst dann wieder, ja, jetzt ist es wieder drin, dann sagt er ja, alles gut.
Ja, genau so läuft das bei uns.
Dann würde ich rote Ohren kriegen, glaube ich.
Okay, ja. Ja, finde ich gut, das werde ich so mal ausprobieren. Mhm. Soweit zu den Patienten, also zu der Patientenseite beim Placebo-Effekt. Sollen wir mit den Therapeuten weitermachen, was wir als Therapeuten, als Behandler machen können und besser machen können?
Können wir machen. Also in unserer Liste hatten wir jetzt auch noch einmal, dass die Patienten in der Erwartung sein sollten, dass die Behandlung die Schmerzen reduziert. Und das.
Ja, Erwartungshaltung, richtig, ja.
Das finde ich insofern interessant, als da die Osteopathie, glaube ich, schneeballsystemartig funktioniert. Also wenn du einer Person geholfen hast, auf welche Art und Weise auch immer, die sagt das zweien weiter, der hat super geholfen, dann gehen die Leute schon mit der Erwartung hin, der ist es. Wenn sie dann auch irgendwie bei Google irgendeine Rezension lesen, ja, der hat mir bei Knieproblemen geholfen, wir haben selber Knieprobleme, dann ist es noch verrückter. Wenn sie dann noch sehen, sie kriegen keinen Termin oder das kostet ein horrendes Geld oder wie auch immer, dann denken sie, endlich habe ich ihn gefunden und sind dann bereit, via Google Earth irgendwelche Parkplatz-Dinge zu stalken. Also es ist enorm und je länger man auf dem Markt ist und je weniger Scheiße man baut, also je mehr Leuten man hilft, desto größer wird das Ding einfach. Und dann
absolut, ja.
Kommt man in so einen Guru-Status, wie du vorhin schon sagtest. der dann manchmal auch schon wirklich ein bisschen, also ich finde es dann manchmal sehr befremdlich oder muss dann immer selber lachen, was die Leute mir schon für Kommentare in ihren Anmeldungen schreiben. So Gutes gehört und endlich und ich hoffe auf ein Wunder und sowas. Also das ist wirklich, ja, klar. Das muss ich mal irgendwann zum Besten geben, was ich da alles zu lesen bekomme. Das ist schon wirklich voll.
Ja.
Muss man auch die Kirche im Dorf wählen. Also hat man auch eine gewisse Verantwortung, wirklich das nicht noch künstlich zu befeuern. Aber ich glaube, diese Mechanismen, die kann man ja heutzutage gar nicht mehr aufhalten. Mund-zu-Mund-Propaganda schon mal gar nicht, aber Google-Rezensionen oder dergleichen, das passiert ja auch einfach.
Oder auf jeden Fall. Und bei sowas, dieser Mund-zu-Mund-Propaganda, ist es aus meiner Erfahrung auf jeden Fall auch so, dass es auch auf die Leute ankommt. Also vielleicht hast du es auch schon so erlebt, dass man bestimmte Leute hat, denen hat man mal geholfen. Und dann kommen auf einmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Da kommt halt der ganze Yoga-Verein oder der Nachbar. Und da kommt die Enkeltochter und der Schwager und so. Das ist ganz interessant. Und ich glaube, da trifft auch das rein, dass die Leute, die so diese krassen Multiplikatoren sind, das sind oft Leute, die auch was an sich haben. Ne? Die sind vielleicht, weiß nicht, sehr authentisch oder sehr enthusiastisch oder was auch immer. Ne? Die haben auf jeden Fall was an sich, dass die Leute denen halt Glauben schenken. Ne? Dass sie denken, okay, wenn der Typ mir irgendwas erzählt, dann muss das schon stimmen. Dann steckt da schon was hinter. Das habe ich auf jeden Fall erlebt, ja.
Ja, oder die haben tatsächlich schon seit Jahrzehnten irgendein Problem und waren damit bei Pontius und Pilatus. Und dann waren sie einmal bei Therapeut XY und das hat dann geholfen. Und wenn die das dann der genervten Umgebung, die die ganze Zeit unter den Geschichten leiden mussten, erzählen, jetzt habe ich ihn gefunden, dann hast du...
Endliches Ruhe, ja. Ja, okay, auch nicht schlecht.
Ja, was können wir denn tun, Klaas, bezogen auf uns Therapeuten? Also wie können wir den Placebo-Effekt stärken?
Ja, also ein paar Sachen haben wir ja auch schon abgehakt. Es ist auf jeden Fall wirksamer, wenn es ein spezialisierter Behandler ist. Das heißt so dieser Guru-Status, ne? Dass es von verschiedenen Seiten halt irgendwie klar sein muss, dass man halt auf jeden Fall der Typ schlechthin.
So sieht's aus. Ich habe nochmal auf deiner Homepage geguckt und da steht international zertifizierter FDM-Therapeut. Da bin ich fast weggeschmolzen.
Was?
Ja, also ist ja, also so ist es ja auch und damit sollte man noch nicht hinterm Berg halten. Aber natürlich hat das einen Effekt, wenn du schreibst international zertifizierter Therapeut. Den Link, okay, Leute, ja. Wow, ich habe auch so ein BAO-Siegel auf meiner Homepage, die für sich einnehmen, besonders zertifizierte Ausbildungsgänge und besondere Cracks zu supporten, whatever. Auf jeden Fall, die Leute stehen darauf, dass da ein Stempel draufsteht mit irgendwelchen medizinischen Symbolen. Da steht drunter, ja, wir sagen, der ist es und das hilft, ja.
Genau, genauso wie man sich auch Urkunden und so weiter in die Praxis hängen könnte.
Jawohl, boah, die Therapeuten kenne ich auch und sorry, jetzt versaue ich es mir wahrscheinlich mit der halben Hörerschaft, aber Leute, die ihre Urkunden in die eigene Praxis hängen, kann ich nie so richtig ernst nehmen. Ja, also entweder die Arbeit spricht für dich, aber die Urkunde muss ich noch, also ich bin ja auch Physiotherapeut, muss ich an so ein Praktikum aus der Physiotherapie denken, wo ich in einer Praxis war und er hatte die ganze Wand voll mit irgendwelchen Urkunden, ich weiß nicht, Kräuterkunde 1 bis 3 und manuelle Lymphdrainage und weiß der Kuckuck was, hängen alles so feinsäuberlich eingerahmt. Und die Ehefrau, die auch Physiotherapeutin hatte, die hat in der Freizeit noch irgendwelche Armbänder geknüpft und die waren irgendwie auch da an der Wand aufgehängt und die konnte man dann käuflich erwerben und ich wusste damals schon und ich hatte wirklich noch nichts drauf. Ich habe mir gedacht, Alter, das kann ja nicht wahr sein, das sieht so unprofessionell aus. Aber gut, ja, jedem das seine.
Das nächste Level dazu wäre, sich Bilder von Patienten und so, von Promis, die man behandelt hat zum Beispiel, dahin zu haben mit Unterschrift und sowas, so. Na, das wäre auf jeden Fall was.
Stark. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Next Level Shit.
Ja. Naja, nochmal bezogen auf die Therapeutenseite. Es hilft auf jeden Fall, wenn man halt auch einen Enthusiasmus hat und den auch rüberbringen kann, dass man halt als Behandler wirklich dafür brennt und sich dementsprechend auch für das Patientenbeispiel, was man hier gerade behandelt, dass man sich darauf auch wirklich konzentriert und sich dem in seiner ganzen Konzentration widmet. Und dazu kommt auch nochmal so der Zeiteinsatz, das wurde auch schon öfter besprochen, dass heute in der klassischen Medizin im Alltag überhaupt keine Zeit da ist, kurzes Gespräch nur, wenn überhaupt irgendeine kurze Untersuchung durch die Hose so ungefähr. Hm. Und das sind Sachen, die wir wirklich gut können, uns den Patienten widmen, untersuchen, meistens dann halt auch in Unterwäsche, dass man halt auch wirklich genau hinguckt und Hand anlegt und untersucht. Das ist eine Sache, die auch viel zu kurz kommt und wo wir auf jeden Fall punkten.
Ja, absolut. Also Zeiteinsatz, das sagte damals mein Zahnarzt schon zu mir, als ich ihm sagte, was ich in der Ausbildung machen will. Da sagte er, ja, Placebo-Effekt. Und ihr seid nur so erfolgreich, weil ihr so viel Zeit habt. Ja. Aber es steht auch ehrlich gesagt nirgendwo festgeschrieben, dass die Schulmedizin keine Zeit hat, aber die möchten halt auch so schnell durchkommen, weil die Krankenkasse halt nicht viel mehr Zeit finanziert. Und da muss man auch ganz ehrlich mal sagen, reden wir auch darüber, was man dann auch verdienen will. Ne? Also ich könnte, ich habe auch schon von OsteopathInnen gehört, die im 20-Minuten-Takt behandeln und mehr oder weniger eigentlich nur chiropraktisch einrenken. Und das wäre überhaupt nicht meine Welt irgendwie. Also
ich halte mir das noch offen.
Nagel mich dann gerne auf diesen Podcast irgendwann mal oder diese Folge mal fest, wenn ich meine Meinung ändere. Aber ich gönne mir eine Stunde Zeit, also mit von der Tür abholen bis zur Tür wieder zurückbringen und habe auch richtig Bock, irgendwie nochmal ein privates Wort zu reden. Und wahrscheinlich ist das auch ein Teil meines Erfolgskonzeptes. Aber damit geht es mir gut und damit geht es dem Patienten gut und das ist für mich ein angenehmes Arbeiten. Ich habe früher auch so als Physio im 20-Minuten-Takt die Omas da behandelt, die nach 10 Minuten immer noch nicht den Pulli ausgezogen hatten und dann mussten die schon wieder weggehen. Also kriege ich ein Herzklabaster, wenn ich daran denke. Diese Zeit gönne ich mir und meinen Patienten definitiv.
Ja, das muss man auch sagen. Das haben wir uns ja auch so geschaffen in unserer Selbstständigkeit und unsere Art und Weise, wie wir arbeiten wollen.
Und das Einzige, was so intrinsisch aus den Therapeuten kommt, was man, glaube ich, nicht unbedingt so künstlich erzeugen kann, ist der Enthusiasmus. Also irgendwie muss es schon so ein Grundbedürfnis aus dir rausgeben, Bock auf das zu haben, was du da tust. Irgendwie. Ich glaube, das wird ja für uns dann auch immer positiv verstärkt, wenn man dann auch Erfolg hat. Aber ich weiß nicht, auch als ich noch ein kleiner Willi war, hatte ich schon mega Bock drauf, auf das, was ich da den ganzen Tag so veranstalte. Und das hat sowohl das Umfeld, was mich gelehrt hat, als auch die ich behandelt habe, immer irgendwie, das hat ihnen immer gut gefallen. Und dann hatten die auch Bock, sich mehr mit mir zu beschäftigen. Da habe ich wieder von profitiert. Also irgendwie Enthusiasmus kann man meiner Meinung nach, das hast du drin oder das hast du eben nicht drin.
Sehr guter Punkt. Wichtig ist auch, und das ist noch auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man als Therapeut, als Therapeutin auch wirklich Vertrauen haben muss in die Wirksamkeit seiner Intervention. Das ist eine Sache, die mir super oft auch selber aufgefallen ist. Je nachdem, wie kritisch ich so bin mit den Sachen, die ich mache in meiner alltäglichen Arbeit, ob ich das cool finde, ob ich damit schon Vorerfahrungen gemacht habe, das macht super viel aus, wie viel Erfolg ich damit habe. Mhm. Ganz extrem.
Vor zwei Folgen haben wir uns über kraniosakrale Therapie unterhalten und darüber, dass wir beiden dem Ganzen offen gegenüber sind, aber auch Vorbehalte haben. Und ich glaube, das hemmt uns auch am Ende des Tages, da richtig erfolgreich mit zu sein.
Ja, muss man so ein bisschen ehrlich zugeben, auf jeden Fall.
Aber aktuell habe ich genug Techniken, mit denen ich das Gefühl habe, zu helfen. Und demnach muss ich auch nicht in allen Bereichen der Obercrack sein. Von daher.
Wir kommen nachher noch zu unseren Gewinnertechniken. Ja. Beim letzten Mal hatten wir unsere Losertechniken. Wir kommen zu unseren Gewinnertechniken. Da gibt es ein paar Überraschungen.
Okay. Ich bin gespannt.
Ja. Okay. Vielleicht der letzte Punkt bezogen auf den Therapeuten ist, dass es auch darauf ankommt, dass man sich quasi verkleidet. Also da möchte ich auch nochmal auf diese Evolutionsmedizin zu sprechen kommen. dass es halt so die Art und Weise, wie Heilung über die ganzen Jahrhunderttausende passiert ist, eigentlich immer dasselbe war, dass es ein spezialisiertes Individuum gab. Das war die Schamanin, der Medizinmann, die Heilerin oder sowas, die sich auch oft mit irgendwelchen Sachen bestückt haben, also auch äußerlich halt irgendwie anders aufgetreten sind.
Mhm.
Und heutzutage ist es nicht unbedingt anders, wenn man sich ein Stethoskop umhängt und mit dem Arztkittel rumläuft. Auch das ist ein Placebo. Und da hatte ich zum Beispiel auch bei uns in der Physio-Ausbildung damals noch, da war der Schulleiter, so ein älterer, weise wirkender Typ. Das war auf jeden Fall, wenn der reinkam, der hatte sich auch mal einen Arztkittel angezogen, obwohl er kein Arzt war und so. Und die Leute haben auf jeden Fall im Bett schon zack gerade gestanden und wussten, okay, jetzt kommt der Profi. Das war auch so, ne? Der hat einmal Hand angelegt, hat sofort den schmerzhaftesten Punkt gefunden, da einfach reingedrückt. Und das hat schon geholfen, so, ne? Das war wirklich so dieses Auftreten, ein wandelndes Placebo war der Typ.
Ja, da denke ich auch an die Chefarztvisite und sowas alles,
ja,
ne?
Genau sowas, ja, ja. Wie ist das bei dir? Arbeitest du in Praxiskleidung oder ziehst du deinen Skaterpulli an? Oder?
Ja, also ich habe intuitiv schon früh in meiner Physiozeit, wo ich wirklich in Sportklamotten rumgelaufen bin, für mich definiert, dass ich auf Markensportklamotten Wert setze. Also die, die mich kennen, die wissen auch, wo da die Reise hinging. Und ich habe mir einfach die Popularität und diese Qualitätssuggerierung dieser Marken zu eigen gemacht und da jetzt natürlich jetzt auch nichts weiter zu gesagt oder sowas, aber ich hatte halt die Klamotten an und ich glaube, das wirkt professioneller als der eine oder andere Kollege, der mit einem verwaschenen weißen T-Shirt und der bollerigen, ballonseidenen Hose seines Fußballvereins um die Ecke kam. Also die Erfahrung habe ich einfach für mich gemacht und mittlerweile habe ich keinen Bock mehr, in Sportklamotten rumzurennen und ich trage eigentlich immer bei der Arbeit ein Oberhemd, was ich nicht in die Hose stecke, sondern locker drüber fallen lasse, aber ein Hemd trage ich immer und sowas wie eine Chino, dann ein bisschen crazy sportliche bunte Schuhe und ein Markenzeichen habe ich auf jeden Fall und zwar wechsle ich immer ganz gerne Pins. Ich habe immer Buttons oder Pins an meinem Hemd, eigentlich immer einen und da habe ich mittlerweile auch einen halben Schuhkarton voll von und Menschen, die regelmäßig zu mir kommen, die wissen das auch und sind immer schon ganz neugierig, was ich denn
was
heute...
Was hat er heute
an? Ja, genau. Ist wirklich so. Da werde ich auch drauf angesprochen und ich sage dann immer spaßeshalber, da müssen sie nicht in mein schäbiges Gesicht gucken, sondern können sich auf was Nettes auf meiner Brust konzentrieren und dann müssen sie mal lachen. Also Humor ist ja auch so ein Faktor. Ich kann auch sehr gut Richtig. Über mich selber lachen. Ich glaube, das schätzen auch viele Menschen. Ich kann gut austeilen, aber ich kann auch sehr gut einstecken und ja, das ist irgendwie entwaffnend und das verbindet und ich glaube, dass das auch ein minimaler Prozentsatz meines Erfolges verkörpert und somit auch wahrscheinlich ja, placebo-mäßig wirkt. Ja,
ja, glaube ich dir gerne. Ich habe ein bisschen vielleicht das andere Extrem gewählt. Ich trage unheimlich gern diese Kasachs.
Du hast auch so einen Rossenkanister-Schiel.
Kasachs. Ja, das passt gut.
Aus Kasachstan, ja.
Ja. Das sind diese blauen OP-Hemden und ich habe die halt irgendwie noch von Urzeiten, habe ich die damals auf Station mitgenommen. Und,
gekauft hast du, ne? Im Shop vom...
Gekauft,
ja, beim... Im Krankenhaus-Shop.
Richtig. Und ich finde die erstens sau gemütlich, weil das so ein dünner Stoff ist. Ne? Mir ist ja oft recht warm und ich kann dann halt nicht irgendwie so dicke Klamotten und so anhaben. Und ich trage die Dinge unheimlich gerne. Und das ist auch so ein bisschen so ein Klinik-Style und wirkt auch so medizinisch und so. Wobei ich nicht so genau weiß, eine Patientin sagte mal, was haben Sie da eigentlich an? Ich meinte, ja, das ist so ein Kasach, so ein Klinikkittel. Sind wir hier in der Klinik?
Ah, interessant.
Fand ich auch ganz gut. Also ist mir schon bewusst, dass das ein bisschen übertrieben ist. Oder was heißt übertrieben? Aber wir sind ja nicht im OP hier, bei mir in der Praxis. Aber ich trage die Dinge einfach, ich fühle mich ziemlich wohl da drin. Und das macht ja auch was aus. Ne?
Auf jeden Fall. Also du musst dich ja wohl schon wohlfühlen.
Richtig, genau. Ja. Und Oberhemden feiere ich mittlerweile auch. Ich habe einen halben Schrank voll mit verschiedenen Oberhemden, die ich mir von hier und da zusammen gekauft habe und die ich auch ganz gerne trage und es eigentlich mittlerweile auch ganz cool finde, wenn ich mal Gelegenheiten habe, die zu tragen, weil ich die im Alltag nicht so trage. Ja,
ja, unsere Osteopathie-Begründer, die männlichen zumindest, haben ja auch früher richtig im Anzug mit Schlips und Krawatte behandelt. Ja. Und da gab es ja dann auch immer den Hinweis, wie man den Oberkörper über die zum Beispiel manipulierende Stelle hält, und zwar so, dass die Krawatte genau auf den Punkt zeigt, wenn sie runterfällt, auf den Bereich, der zu manipulieren ist. Irgendwie.
Richtig.
Und von daher, vielleicht habe ich das auch noch so ein bisschen im Hinterkopf und vielleicht ist das auch so ein bisschen Nostalgie, dass ich irgendwie einfach Bock habe, auch etwas wertiger rumzulaufen. So, ich meine, das ist auch eine Selbstzahlerleistung. Manche kriegen auch gar nichts zurückerstattet und ich finde, dann ist es auch fair, wenn ich mir Mühe gebe, das Setting nett mache irgendwie. Ja.
Kann man sich schon mal schick machen, ne?
Ja. I try my best, Leute. I try my best.
Zum Thema Setting passt ja auch noch mal so das Praxisumfeld. Und da habe ich nochmal gesehen, dass klassische Musik und so beruhigende Farben und auch Kunst an den Wänden wirken soll.
Mhm.
Da habe ich bei mir die glückliche Situation, dass es so hellhörig bei uns in der Praxis ist, dass wir unbedingt mit Hintergrundmusik arbeiten müssen. Und da haben wir jetzt immer so rumgeswitcht unter den Kolleginnen und mir, wer die Playlist an dem jeweiligen Tag schmeißt. Mhm. Und gewonnen hat immer die klassische Pianomusik bisher.
Ja, okay, interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ja, da gibt es ja auch diese Urban Myths, dass Schwangere, die Klassik hören, irgendwie naturwissenschaftlich begabte Kinder kriegen und sowas alles. Das bezweifle ich jetzt mal, aber ich kann mir gut vorstellen, dass klassische Musik einen Einfluss auf das Gehirn nimmt, irgendwie. Vielleicht anders als jetzt ein Schlager oder sowas in der Richtung.
Micky Krause.
Ja, mit der Klassik verbinden wir ja auch etwas mehr so schöne Kleidung, die damals getragen haben, und ein aufwendiges Setting. Also da kommt ein Orchester zusammen und man macht sich fertig, wenn man das hört und so weiter und so fort. Und ich glaube, das spielt alles eine Rolle. Anders als wenn jetzt irgendwie ein Straßenrapper aus Bremen an einer Ölfasstonne rappt, wie er jetzt seinen nächsten Schuss kriegt. Irgendwie, das würde ich jetzt nicht gerade
meinst du also?
Das Setting verbessern für einen placebo-steigernden Behandlungseffekt, das glaube ich nicht.
Ja. Okay.
Also ich habe ganz am Anfang, weil ich ja noch eine absolute One-Man-Show war und dann auch eine Person in der Praxis hatte, und da waren auch mehrere Räumlichkeiten leer, und ich dachte immer so, boah, die denken wahrscheinlich, ich bin so ein Psychokiller. Und dann habe ich immer Musik im Hintergrund laufen lassen, weil ich selber mit dieser Ruhe kaum zurechtgekommen bin. Also ich bin auch ein relativ kommunikativer Therapeut. Und irgendwann hatte ich aber diese Playlist so satt, dass ich darauf verzichtet habe. Dann habe ich festgestellt, dass ich abends nicht so sehr müde war, als wenn ich den ganzen Tag noch parallel die Hintergrundbeschallung hatte. Also ein bisschen Stille tut den Therapeuten auch ganz gut, um die eigenen Körner beisammen zu halten. Und mittlerweile lache ich darüber, weil ich das schon lange nicht mehr mache. Aber ja, mit solchen Hirngespinsten und Ideen fängt man dann an, Therapeut zu sein.
Ja.
Ansonsten bietet sich natürlich an, den Knochenjob-Podcast im Wartezimmer zu hören, weil das ist natürlich geballte Fachkompetenz. Das Problem ist nur, dass man die Patienten dann nicht mehr auf die Behandlungsbank ziehen kann, weil alle hören wollen, welche Kette Klaas dann am Ende lösen muss.
Ja, wie es weitergeht, genau. Ja,
ja, okay. Und zum Thema Farben noch ganz kurz. Farben finde ich auch super spannend. Das ist auch so ein Ding, was im Spannungsfeld zwischen Esoterik und ja wirklich vielleicht auch wissenschaftlichen Erkenntnissen wabert, ohne dass ich jetzt großartig wissenschaftliche Erkenntnisse darüber habe. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch früher aus deiner Pubertät an Knastdokumentationen aus amerikanischen Knästen erinnerst. Und da sind alle Wände immer rosa gestrichen. Und irgendwo in so einer Doku haben sie mal gesagt, die Wände sind alle rosa gestrichen, weil das sorgt dafür, dass die Leute nicht so aggressiv sind. So, und ich weiß nicht, wie es aktuell in Amerika aussieht, aber das war so der erste Punkt, wo ich dachte, aha, Farben haben eine Wirkung. So, ne? Und dann im Zusammenhang meiner Logo- und Farbfindung habe ich mich mit befreundeten Designern aus Berlin auseinandergesetzt und dann sind wir so ein paar klassische Farben durchgegangen und am Ende ist es bei mir auch ein dunkles Blau geworden, so wie bei vielen, glaube ich. Und man sagt, so ein dunkles Blau wirkt auf medizinischer Ebene einerseits entzündungshemmend und ein bisschen kühlend, aber bewirkt auch eine gewisse Souveränität und eine gewisse Wertigkeit. Und
okay.
Das matchte ganz gut.
Das kannst du gebrauchen, ja.
Zu dem flippigen Logo, was ich so habe, irgendwie, das fand ich einen guten Kontrast. Und sowas wie Rot und warme Farben sind natürlich eher durchblutungsfördernd, aber neigen auch dazu, eher ein bisschen hoch zu kochen und Entzündungen zu steigern.
So, und dass man einen roten Kopf kriegt, wenn man im Wartezimmer zu lange sitzt.
Ja, ja, crazy. Alles klar. Also schon viele Themen, die wir da diesbezüglich hatten. Aber ich glaube, jetzt machen wir mal kurz einen Break, mein Lieber. Wir haben noch ein paar andere Themen auf dem Zettel. Placebo-Effekt, ich denke, auch ein Thema, was immer mal wieder neue Erkenntnisse bringt, was wir immer mal wieder einstreuen können. Aber soweit erstmal bis hierhin. Solltet ihr Erfahrungen mit Placebo-Effekten gemacht haben oder Fragen zu unseren Anmerkungen haben, schreibt uns gerne auf Instagram Knochenjob Podcast. Wir sind immer dankbar für Feedback und schaffen es aufgrund der Fülle der Themen heute gar nicht auf eure ganzen Anmerkungen Stimmen zu reagieren, aber irgendwann werden wir uns da nochmal...
Das wollten wir nochmal machen. Wir widmen uns der ganzen Geschichte auf jeden Fall nochmal, ja.
Okay, Klaas, wir sehen uns gleich.
Päuschen. Knochenjob.
Okay, lieber Klaas, weiter geht's. Zweite Halbzeit. Wir kommen zu der Rubrik Gewinnertechniken. Wir hatten in der vorherigen Sendung über die Techniken, die wir am albertsten und loserhaftesten bezeichnet haben, betitelt. Und jetzt haben wir uns drei Techniken rausgesucht, die wir als absolute Gewinner- und Gamechanger-Techniken bezeichnen. Ich bin gespannt, was du auf Platz 3 hast.
Auf Platz 3 habe ich genau dasselbe wie letztes Mal. Meine Nummer 3 Gewinnertechnik ist das Thrust manipulieren. Also das, was man als Einrenken, als Blockade lösen versteht. Beim letzten Mal habe ich so ein bisschen, kritisiert. Jetzt möchte ich doch mal in den Vordergrund stellen, dass es einfach ein ziemlich wichtiges Werkzeug ist, was wir haben. Ich habe es nämlich selber oft gemerkt, ich habe manchmal Patienten behandelt, zweimal, dreimal, ja, so ein bisschen besser, dann kam es wieder. Und dann habe ich die nochmal so richtig durchmobilisiert, verschiedene Wirbel zum Knacken gebracht per Thrust-Manipulation, wie auch immer man das halt so bezeichnen will. Da gibt es sehr viele verschiedene Bezeichnungen für das Thema. Und dann ist es endlich besser geworden. Ich habe auch heute Morgen nochmal eine E-Mail von einer Patientin gesehen, die ich auch schon ein paar Mal behandelt habe. Dann sagte sie mir, ja, ich war übrigens beim Chiropraktiker, der hat ein paar Blockaden gelöst, dem geht's mir besser, den nächsten Termin sage ich ab. So,
das hat mir auch, okay.
Das hat mir auch nochmal vor Augen geführt, dass es dann einfach unheimlich wichtig ist. Und ich benutze auch jeden Tag solche Techniken, wo es darum geht, Blockaden zu lösen, Wirbel einzurenken, Thrust-Manipulation, einen Unterdruck im Gelenk zu lösen, wie auch immer man das bezeichnen kann. Das ist aber auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen muss, das sind Skills, das ist ein Handwerkszeug und das muss man eigentlich drauf haben als Osteopath. Das wird schon erwartet.
Ja, absolut. Auch ein großes Thema. Was traut man sich dazu? Und es gibt ja auch nach wie vor die Front, die sagt, man muss nicht manipulieren. Ich könnte mir auch keine Behandlung ohne Manipulation vorstellen. Also es gibt schon Behandlung ohne Manipulation, definitiv, weil es gibt ja auch Kontraindikationen und dergleichen.
Ja, aber auf jeden Fall.
Ich könnte mir keine Behandlungswelt ohne Manipulation vorstellen, das mal dazu sagt.
Ja.
Okay, meine Nummer 3 ist die Mobilisation der ersten Rippe. Auf diverse Arten und Weisen finde ich die erste Rippe super wichtig. Und es würde jetzt im Rahmen springen, wenn ich das alles erläutern würde, was das beinhaltet, aber
Für welche, so ganz grob, so für Halswirbelsäule, Schulter oder?
HWS, Schulter, wahnsinnig wichtig, aber auch Lymphfluss, super wichtig. Wie hieß nochmal dieser norwegische Dozent, den wir hatten, der nicht Kjell, sondern der andere Christian? Anyway, wird nachgeliefert. Der sagte, wenn ich nur eine Sache im Körper beeinflussen dürfte als Therapeut, wäre es der Atemapparat oder die Atmung per se. Und das hat sehr großen Einfluss irgendwie auf mich gehabt, diese Aussage. Und da kann ich immer mehr beipflichten. Der Brustkorb, Thorax, Brustwirbelsäule, Zwerchfell und alle anliegenden Strukturen finde ich super wichtig. Und ich habe einfach sehr viel, sehr positive Effekte mit einer Mobilisation der ersten Rippe gemacht. Deswegen Platz 3, erste Rippe.
Ja, sehr gut. Du meintest Christian Fossum nämlich.
Yes. Also, ne?
Ja, guter Typ, muss man sagen. Mhm. Ja. Bei mir auf Platz 2 ist das Behandlungskonzept des Strain-Counter-Strain oder auch der Jones-Technik. Ist nicht eine Technik, sondern ist so ein, naja, ein Behandlungskonzept halt. Dabei geht es darum, schmerzhafte, dysfunktionale Bereiche damit zu behandeln, dass man die in eine möglichst entspannte Position bringt. Also, dass die halt maximal angenähert sind. Wenn man sich zum Beispiel den Bizeps überdehnt hat und dort dann halt so eine Tenderpunkte drin sind, dann wird der Arm so positioniert, dass der Bizeps in einer sehr entspannten Position ist. Gleichzeitig drückt man dann auch auf diese Tenderpunkte drauf und wartet einen Augenblick ab, bis sich das Problem gelöst hat, so ungefähr.
Echt spannend. Machst du das regelmäßig?
Nicht so viel. Ich finde es aber unterschätzt. Also es ist für die Praxis etwas umständlich, das zu machen. Alleine, weil man halt 90 Sekunden ungefähr in dieser angenäherten und entspannten Position verharren muss. Aber ich habe nämlich so ein paar Fälle, wo ich nicht vorangekommen war. Und dann habe ich das irgendwie rausgeholt und dann war es das nochmal.
Mhm. Ich glaube, ein Teil dieser Philosophie ist doch, dass die Leute dann für ewig lange Zeit nicht mehr in die Provokation gehen dürfen. Also 14 Tage oder sowas? War das nicht so?
Nein, 24 Stunden.
Ja, 14 Tage, aber das ist echt zu lang.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde 24 Stunden auf jeden Fall viel zu lange. Auch, weil ich normalerweise so arbeite, dass ich sofort teste, ob es besser geworden ist nach der Behandlung. Und das ist halt laut der Lehrmeinung verpönt, aber Lehrmeinungen sind halt nur Lehrmeinungen. Ne? Das meine Meinung widerspricht dem so ein bisschen.
Ja. Okay, ist gekauft. Meine Nummer 2 ist die Mobilisation der Dura Mater Spinalis. Damit habe ich auf jeden Fall schon viel erreichen können. Klassischerweise der Slum-Test positiv, also für Laien erklärt, du neigst den Kopf mit dem Kinn zum Brustbein und unten im Rücken tut es weh. Da klingeln bei mir dann sämtliche vorfreudischen Glocken und ich setze mich an den Schädel und mache diverse Techniken, um die Hülle des Rückenmarks gegenüber des Wirbelkanals zu mobilisieren. Und da war ich am Anfang wirklich ganz vorsichtig und sanft und dann habe ich mal so ein bisschen rhythmisch gezogen und dann habe ich tatsächlich mittlerweile so eine Art amerikanische Chiropraktik mit Handtuch um den Hals und ich ziehe am Handtuch hoch und Patienten rutschen 30 Zentimeter nach oben, wo ich am Anfang immer dachte, boah, ist bestimmt krass unseriös und voll gefährlich. Aber nein, ich habe wirklich eine gute Erfolgsquote damit und auch da ist der Vorher-Nachher-Effekt teilweise echt verblüffend. Da hast du dich schon eine halbe Stunde von außen abgearbeitet und beim Provokationstest tut's immer noch weh oder zieht oder spannt und dann machst du das und dann ist das der Game Changer. Also Dura-Mobilisation finde ich gerade bei Rückenschmerzpatienten super sinnvoll.
Okay, gerade diese Handtuchtechnik habe ich eigentlich nie angewandt für den unteren Rücken, sondern nur für die Halswirbelsäule und so. Spannend, werde ich mal ausprobieren. Mhm. Ja.
Ja, Number One, erzähl.
Mein Nummer 1, also dafür wäre ich auf jeden Fall, ich will nicht sagen ausgebuht worden von einem Jahr noch, aber ich hätte mich selber wahrscheinlich ausgebuht von einem Jahr, wenn ich sowas gehört hätte. Meine Nummer 1 Technik ist nämlich, dass man mit 2 Behandlern daran geht, mit 4 Händen am Patienten arbeitet und eine klassische Cranio-Sutherland-Technik macht, dass man einen Point of Balance mit vier Händen ausführt.
Junge. Das ist Nummer eins. Grenzwertig, ne? Alter, was sind das denn für Gewinnertechniken, Klaas? Ich dachte, du ziehst ja so ein paar Trägerbänder. Aber nein, okay.
Okay, ja, nee, das ist mir zu naheliegend mit den Trägerbändern. Die mache ich jeden Tag und das ist eigentlich schon die Sache, die ich am meisten mache, mit denen ich den meisten Erfolg habe. Aber so ein bisschen meine Herangehensweise war, dass es um die meist unterschätzten Techniken geht, um die von mir unterschätzten Techniken, die mich aber echt zum Umdenken gebracht haben.
Okay.
Und weil ich halt jetzt öfter in einem Setting gearbeitet habe, wo ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, am Patienten. Und sagen wir mal so, wir haben in der Untersuchung herausgefunden, ganz klassisch, die Leber hat eine Dysfunktion und sorgt dafür, dass die Schulter schmerzt und so. Und dann kann man es zum Beispiel so machen, ein Behandler geht nach oben an die Schulter, legt dort die Hände auf, der andere Behandler geht dann an die Leber und man merkt dann in dem Moment, wo der andere an die Leber geht, dass da oben irgendwas passiert, dass da halt Bewegung reinkommt, dass dort ein Spannungsausgleich stattfindet. Und dann stimmen sich beide Behandler aufeinander ein, so dass man halt einen sogenannten Point of Balance dort spürt.
Hm.
Und was ich auch herausgefunden habe, ist, dass das auf jeden Fall auch von der Chemie her stimmen muss zwischen den zwei Behandlern. Wenn man da mit zwei, ich weiß nicht, wenn wir beide da so als uns gerade eben noch über Craft Beer unterhalten haben und irgendwelche MMA-Kämpfe und dann setzen wir uns an Patienten und müssen uns da so konzentrieren. Das weiß nicht, ob das so, obwohl wir uns sehr gut verstehen, ob das so gut passen würde. Man muss sich da aufeinander sehr, sehr stark eingrooven und das muss halt irgendwie auch flutschen. Dann kommt auch so dieser Behandlungserfolg damit zustande.
Ich würde wahrscheinlich immer kichern, wenn ich die sehen würde, wie du dich konzentrierst.
Okay. Ja, deswegen behandelt man da mit Augen zu, um sich da zu konzentrieren.
Ja, genau. Das ist der einzige Grund. Ja, okay. Meine Number One-Technik, und das ist, glaube ich, eine Technik, die ich wirklich bei jedem Menschen anwende, egal ob jung oder alt, egal ob Hund oder Katze. Das ist die Mobilisation vom Zirkum und vom Sigmoid im Beckenkamm. Das finde ich so Gold. Und da gibt es wirklich nur eine Handvoll Menschen, die da überhaupt gar keine Themen haben. Witzigerweise vornehmlich Yoga-Lehrerin, da kann ich wirklich mit der ganzen Faust ins Becken reingehen und die gucken mich an und sagen, ja, weiß ich nicht, stört mich jetzt nicht. Und andere, da fasse ich nur in die Region und die klappen fast klappmesserartig zusammen und wollen da nie jemanden ranlassen. Und der Behandlungserfolg dafür, gerade was Iliosakralgelenk oder LWS angeht, ist einfach phänomenal, aber auch Schulter-Nackenbereich, irgendwie diese Vielsitzer im Büro, die alle da 8 bis 12 Stunden angenähert im Hüftbeckenbereich sind. Wenn du da Sigmoid und Zirkum gegenüber der Faszie vom Iliakus löst oder vom Beckenkamm, ist für mich ein absoluter Gewinner.
Stimme ich dir voll zu.
Punkt. Gut.
Punkt.
Ja. Gewinnertechniken, Klaas. Wir sind schon weit fortgeschritten mit der Zeit, aber ich habe auch noch ein bisschen was vorbereitet. Von daher flitzen wir jetzt einfach zum nächsten Programmpunkt. Eigentlich kommt die beliebte Entweder-Oder-Rubrik jetzt, aber wir machen heute mal eine andere Exkursion. Ich habe ein Quiz für dich vorbereitet. Ich stelle jetzt eine Frage und gebe dir 3 Auswahlmöglichkeiten und mal schauen, wie viel du von den, Moment, insgesamt 6 Fragen richtig beantwortest. Bist du bereit?
Natürlich.
Tipptopp. I was born ready. Wie viele Osteopathen gibt es aktuell ungefähr in Deutschland? Sind es A, circa 8.000, B, circa 10.000 oder C, circa 12.000? Was glaubst du?
8.000?
Nein, es sind circa 10.000 Osteopathen in der Bundesrepublik. Konkurrenz wächst, Klaas. Wir müssen mit dem Podcast wirklich durchziehen.
Zu wenig.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch auf Ballungsgebiete. Also was ich so hier in Hamburg, in Ottensen an Osteopathiepraxen Schilder wahrnehme, da sind schon mal 2.500 von weg. Und irgendwo, im Nirgendwo kennt man das Wort Osteopathie wahrscheinlich gar nicht. Naja, auf jeden Fall sind es wohl laut VOD, der größte Bundesverband Deutschlands, aktuell 10.000 Osteopathen, die es gibt.
Krasse Sache.
Okay, next one. Und da bin ich mal gespannt, das könntest du wissen, weil du allgemein solche unnütze anatomischen Fachwissen hast du schon mal drauf gehabt. Wie viele Muskeln hat der menschliche Körper circa? Sind es ungefähr 650, ungefähr 800 oder ungefähr 950?
650.
Auf den Kopf.
Ja.
Das, sowas weißt du, ne?
Natürlich, Mann.
Ah, hätte ich nicht gewusst.
Was das glaubst du, wen du hier aufnimmst? Jetzt mal nächste Frage.
Next question. Okay, next question. Mit wie viel km/h husten wir ungefähr, wenn wir kleine Teilchen aus der Lunge schmeißen? Sind es A, ungefähr 200 km/h, B, ungefähr 500 km/h oder C, 1000 km/h?
Ich meine, ich hatte mal irgendwie sowas mit 300 km/h im Kopf. Deswegen würde ich mich vermutlich, also entweder 200 oder 500, ich sag jetzt mal 200. Nee, 500.
Ich glaube, was du im Hinterkopf oder was du da gelesen hast, ist das Niesen, das könnte ungefähr in der Region sein, aber tatsächlich ist Husten 1000 km/h schnell und shit, das ist fast Schallgeschwindigkeit und ungefähr so schnell wie Südkoreas Hyperzug, der schnellste Zug der Welt. Der
hilft auch keine FFP2-Maske bei sowas.
Nee, so sieht's aus. Okay, next question. Bist du soweit?
Jo.
Wie lang ist die Länge aller Nervenstränge, wenn wir die aneinanderlegen würden? Ungefähr ist es A, 230.000 Kilometer oder B, 520.000 Kilometer oder C, 780.000 Kilometer?
Puh. Das zweite.
Die goldene Mitte.
Ich hab's ja schon vergessen.
Das wäre 520 gewesen, aber nein, es sind auch da 780.000 Kilometer. Also wenn du jeden einzelnen Nervenstrang auseinanderfiddeln würdest und ihn aneinanderlegen würdest, würde das einmal bis zum Mond und zurückreichen.
Du hättest mir damit kommen müssen, weil das mit zum Mond und zurück, das hatte ich irgendwie so im Hinterkopf.
Ja, aber okay.
Ich denke nicht so in Zahlen, ich denke mehr so in praktischen Beispielen.
I see. Okay, wir versuchen es mal mit der nächsten Frage. Das ist, glaube ich, was für dich. Frage 5. Welches menschliche Organ ist am dichtesten mit Nervenendigungen versorgt? Ist es A, die Zunge, B, die Klitoris oder C, die Hand?
Okay. Man könnte jetzt ja sagen, die Klitoris, weil die ja auch so, sage ich mal, klein ist.
Mhm.
Und sehr empfindlich sein muss. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hand, aber in der Hand ist ja auch unheimlich viel anderes mit dabei. Also sehr viel Sehnen, sehr viele andere Geschichten. Na, ich glaube, vielleicht doch die Zunge.
Okay. Versuch doch nochmal was anderes einfach.
Okay. Ja, dann ist es die Hand.
Ja, fast. Es ist die Klitoris.
Doch nicht. Und zwar, ich dachte, wenn es das wäre, hätte ich das schon mal gehört.
Nein, doch nicht. Spannenderweise hat die Klitoris über 8000 Nervenendigungen und ist damit doppelt so dicht nervenbesiedelt wie die männliche Eichel als Bonbon.
Ja. Ah, okay. Hm. Ja, interessant.
So is that. Das
ich dachte immer, es gibt keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, von daher.
Tja. Okay. Großes Thema, ja. So, letzte Frage, Klaas. Come on, ich baue auf dich. Jetzt musst du noch einmal delivern. Jetzt noch mal eine Schätzfrage. Wie viel Prozent an Einzelknochen beherbergen Hände und Füße gemeinsam im Verhältnis zum Rest des Körpers? Frage verstanden?
Ich glaube, ja.
Also, wie viel Prozent zusammen beide Hände, beide Füße im Verhältnis zu dem Rest des Körpers? Sind es A, 10%? Sind es B, 25%? Oder sind es C, 40%?
Müssten 40 sein, ne?
Fast. Sag doch noch was anderes.
Also, wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe, wir haben im Fuß ja 26. Andere Seite nochmal 26, dann haben wir schon 50. Hand kommt auch nochmal einiges dazu. Dann sind wir schon fast, okay, 290 gibt es, ne? Ja, okay, dann sind wir in der goldenen Mitte wieder, ne?
Also 25% sind es und jetzt können wir uns darüber streiten, was als und zu welchem Zeitpunkt auch als Knochen definiert wird. Meinen Recherchen zufolge hat der neugeborene Mensch circa 300 Knochen und beim Erwachsenen sind es scheinbar so um die 206 Knochen, obwohl ich die jetzt auch nicht alle einzeln runterbeten könnte. Und ja, Hände und Füße haben natürlich viele Handwurzelknochen, Mittelfußknochen, Endknochen, Endphalangen und so weiter und so fort. Und das stellt ungefähr ein Viertel der gesamten Knochenmenge dar.
Okay, nächstes Mal machen wir wieder entweder oder.
Ja. Okay. Ja. Ja, du kannst mir auch mal ein paar gemeine Fragen stellen. Aber ich fand die relativ fair. Du hast einfach ein bisschen Pech gehabt.
Aber ich habe ein bisschen Pech gehabt.
That's that. Okay. Wir haben noch Tracks für die Playlist. Oder wie sieht's aus? Hast du was vorbereitet?
Genau. Ich habe einmal einen unheimlich pumpenden Song von Sarface, Nightcrawler heißt der. Mhm. Musst du dir unbedingt mal anhören. Mhm. Dann, als wir vorhin von diesen leichten Behandlungstechniken gesprochen haben, wie dieses in die Leichtigkeit gehen bei der kraniosakralen Technik oder bei dem Strain Counter Strain, den Song Be Easy von Ghostface Killer.
Mhm. Never heard of that. Also Ghostface Killer schon, aber den Song.
Hast du schon mal gehört, ja. Das war's für heute auch.
Alles klar. Ich habe auch zwei Tracks und zwar, ja, tatsächlich gar nicht so witzig das Thema, aber ich habe durchaus auch Menschen, die alleine leben und die jetzt im Winter eine nicht so gute Zeit hatten aufgrund von Dunkelheit oder Krankheit oder Themen und Problemen und ich merke jetzt selber, dass ich gerade wieder so ein ganz bisschen aufblühe, weil auch ich diesen Winter so ein bisschen durch Wetter und Dunkelheit ja, bedrückt war, sage ich mal. Und jetzt merke ich aber, dass die Vögel so langsam wieder zwitschern, obwohl das vielleicht noch ein bisschen zu früh ist und dass die Tage auf jeden Fall länger werden. Und dazu passt für mich der Track Out of the Blue ganz gut. Und zwar ist der von Julian Casablancas, dem Leadsänger oder dem Frontman von den Strokes. Und dann war jetzt vor einiger Zeit der Super Bowl. Ich weiß nicht, bist du Football-affin, Klaas?
Nee, auf gar keinen
Fall. Auf keinen Fall, okay. Also eins der, also wenn ich das größte Sportevent neben der Fußball-Weltmeisterschaft Finale.
Ja, Football steht bei mir sogar noch unter Fußball.
Das soll was heißen. So, auf jeden Fall gab es da eine Kollaboration, die ja sowas von osteopathisch ist, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte, die aber zum Besten gegeben wurde in der Halbzeitshow. Und zwar hat unser Begründer Andrew Taylor Still mit Dr. Dre zusammen ein Lied am Start, das heißt Still D-R-E und das packe ich natürlich mit auf die Playlist.
Den Song finde ich wiederum sehr gut.
Und das ist meine Playlist für heute.
Ja. Der hat performt, echt? Jetzt beim Super Bowl?
Ja, mit den alten Recken mit Eminem und 50 Cent und mit Snoop Dogg waren alle auf der Bühne. Ja.
Okay. Ah, krass.
Ja, das sind die Songs für heute und jetzt kommt noch die andere wirklich beliebte Rubrik und zwar unsere anatomisch-osteopathische Kette, Klaas. Und heute stelle ich dich mal wieder auf die Probe.
Ja, ja.
Es ist schon eine lange Folge und jetzt musst du dich noch einmal konzentrieren. Und zwar gibt es jetzt mal so einen schönen Schnitt im Bauch. Der Patient hatte eine Bauch-OP. Und kommt mit, sagen wir mal, Kieferbeschwerden. Also es zieht im Kiefergelenk und die einzige Info, die du hast, ist eine Bauch-OP. Gib mir eine Kette.
Ich mache das mal auf die oberflächliche Faszienebene. Und zwar über die oberflächliche Frontallinie nach Thomas Myers, die durch den Bauchraum zieht, die Bauchmuskulatur mit einschließt, gerade den geraden Bauchmuskel. Das geht hoch zum Brustbein, geht entweder über den Musculus sternalis, den noch so ungefähr 15% von uns Menschen haben. Wer die nicht hat, hat eine schöne dicke Brustbeinfaszie. Die geht weiter nach oben zum Sternocleidomastoideus Muskel, dem Kopfbänder. Und dann sind wir schon bei den Kiefermuskeln.
Genau.
Zack, gelöst.
Der mündet am Mastoid und das Mastoid ist ein Teil des Kiefergelenks. Damit hast du 100 Punkte. Und ich würde sagen, jetzt bei einer knappen anderthalb Stunden verabschieden wir uns. Die Leute, die bis jetzt durchgezogen haben, ihr kriegt echt ein Fleißgeldchen von uns. Schreibt uns nochmal, ob euch das wirklich zu lang ist. Wir haben jetzt viel positives Feedback bekommen, dass wir durchaus so lange Folgen machen sollen und die Leute das selber in Etappen hören. Sagt uns mal, was ihr braucht und wir versuchen uns da euch ein bisschen anzupassen. Und ansonsten würde ich sagen, Klaas, macht ihr jetzt mal einen schönen Restabend und wir hören uns bald wieder.
Bis zur nächsten Folge.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.